Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys wieder am Start. Etwas später in der Woche als sonst, aber trotzdem wollen wir halt natürlich in euren Ohren landen. Big G wieder am Start. Erzähl du das vorhin im Green Room so ein bisschen erzählt. Viel Stress auf Arbeit, viel Stress im Rugby. Geht es dir sonst so gut?
Ja, sonst ist alles okay. Wir hatten halt am Samstag Heimspiel gegen die Luxemburger Mannschaft aus Val-Fardange. 50-12 oder 50-17 geschlagen. Für die Hinspiel Niederlage revanchiert. Man muss halt auch erstmal 600, 700 Kilometer fahren, one way, um in Luxemburg Amateur-Rugby zu spielen. Und umgekehrt müssen die herkommen. Da haben wir noch ein englisches Touring-Team, auch noch um 13 Uhr davor am Start, aus der Nähe von Newcastle. Puh, die haben den Hammer rausgeholt. Also, naja, die sich mit Rugby ein bisschen auskennen, wissen, wie die Leute so drauf sind am Wochenende, wenn die woanders hinfahren und da Rugby spielen und das als eine große Piss-Up-Tour nehmen. Aber naja, das war mein Wochenende. Also es war den gesamten Tag Orga damit beschäftigt, selber nicht gespielt, war aber ein guter Tag. 20 Grad, was will man halt
Klar.
mehr?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Am Wochenende gab es einiges von Rugby im Fernsehen, zumindest Champions Cup, Challenge Cup natürlich, haben wir aber kaum gesehen. Super Rugby hast du bestimmt irgendwas gesehen. Six Nations der Frauen. Wo wollen wir anfangen? Freitag bleibt Glasgow zu null gegen Leinster. Also zwei Spiele haben Leinster zu null gewonnen. Also jetzt dieses Mal 52 zu null.
Am glücklichsten werden die Harlequin-Spieler gewesen sein, die das Spiel gesehen haben und sich gedacht haben, oh, okay, wir sind nicht die Einzigen, die hier zu null weggehauen wurden und so, ne? Ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ich bin auch der Meinung, dass ich mich so weit erinnere, dass ich letzte Woche gesagt hätte, dass Glasgow da vielleicht was reißen kann, nicht gewinnen kann, aber irgendwie mithalten. Für 20 Minuten in der ersten Halbzeit, für 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Vielleicht Phasen, erweiterte, längere Phasen erzeugen kann, um Druck aufzubauen auf Leinster. Ich habe das Spiel gesehen, also habe es auch live gesehen und keine Chance. Also absolut keine Luft zum Atmen gelassen, oder?
Nee. Nicht mal ansatzweise, also Glasgow ein bisschen zu vergleichen mit Harlequins Leistung war nicht mal wirklich dran im Spiel. Leinster, muss man sagen, Jordy Barrett hat so ein enormes Spiel hingelegt. Tommy O'Brien auf der Ecke quasi sehr, sehr stark. Und Leinster, was Leinster gut geschafft hat, war einfach so wirklich clinical zu sein. Also aus den Chancen haben die wirklich sehr oft sehr schnell gepunktet und sieht so aus. Davor, einfach ein bisschen als Kontext, davor sind war Leinster quasi auf Tour in den Clubmannschaften in Südafrika natürlich, aber hatten deren Frontliners sozusagen in Irland gelassen. Das heißt, dass die nach den Six Nations mehr oder
Auch
wenig
so gut.
quasi dann zusammen trainiert haben, beziehungsweise dann also anvisiert hatten, diese Spiele, das war zwei Wochen hintereinander. Und quasi, man sieht, dass sie sehr gut eingespielt sind. Und Glasgow muss man ein bisschen Schutz nehmen, da einige Spieler
Verletzt,
verletzt.
gesperrt.
Und da, wo Hastings auf jeden Fall die gelbe Karte bekommen hat, da ist es ein bisschen dann auseinandergegangen. Das muss man
22.
zugeben.
Minute.
Ja, genau. Wieder so ein Spiel, der einfach zur Halbzeit dann also gegessen war. 33-0, also das war, ist es keine gute Werbung für die Champions Cup gerade, aber das liegt ein bisschen an dem gesamten Aufbau des Turniers, muss man zugeben. Genau, also ich glaube, wir müssen nicht so viel ins Detail. Leute haben sich gut präsentiert, Prendergast, Barrett war sehr stark, Snyman war natürlich sehr stark. Doris kam relativ früh rein für Coden, der sich verletzt hat an der Schulter. War auch super schnell, super viele Turnovers. Hat auf jeden Fall seinen Hunger gezeigt. Das sind die Leute, die dann auf jeden Fall die Mannschaft deutlich nach vorne treiben. Wenn wir halt überlegen, Was so in den letzten Jahren bei Leinster gefehlt hat, scheint so, als ob sie die mit den Anschaffen von den drei nicht-irischen Nationalspieler quasi auch so gut Business gemacht haben und
Jackpot.
letzten Endes auch in den Positionen gestärkt haben. Und vielleicht dazu, also du hast es heute früh gepostet als kleines April Fool's Scherz, aber das ist halt leider nicht mehr der 1. April. Es scheint so, als ob Rico Ioane wird dann im Herbst, Winter quasi dann auch ein Sabbatical nehmen und dann 6 Monate für Leinster spielen, scheinbar.
Ich bin aufgewacht. Ich habe dann schaue natürlich als erstes auf WhatsApp, weil mein Handy natürlich direkt neben meinem Bett liegt. Schaue mir meine WhatsApp-Nachrichten an, sehe, wie jemand anscheinend den Screenshot mir geschickt hat. Ich denke so, das ist ein schlechter Scherz. Das macht jetzt Rico Ioane, um Leute zu trollen. Um
Glaube ich
nochmal
auch.
irgendwie richtig in die Kerbe, Johnny Sexton, da sein Buch, das Viertelfinalspiel, um nach immer alles aufzurollen, weil der Typ einfach, naja, Assi will ich nicht sagen, aber Charakter ist auch das falsche Wort, weiß ich nicht. Persönlichkeit, eine ausgeprägte Persönlichkeit hat und ein Mitteilungsbedürfnis, aber du hast auch noch gesagt, ja, erstmal abwarten. Ne? Es gibt nur einen Artikel vom New Zealand Herald bisher, der sich auf den Insta-Post bezieht, aber es scheint ja jetzt doch in trockenen Tüchern zu sein. Also
Ja.
unglaublich. Also Leinster, ich weiß nicht, ob das gut ist für irisches Rugby, will ich nicht, für die Prominenz, für die Bekanntheit vom irischen Rugby in Irland, ob das gut ist, wenn du ein Top-Team hast und die anderen zwei sind, eins ist noch okay, zwei sind eher schon so lala. Obwohl Connacht eine gute Performance gezeigt hat gegen Racing, da sprechen wir gleich drüber, ja. Leinster hat wirklich, wir haben darüber auch im Training geredet, unser Coach hat es dreimal erwähnt und er ist auch immer in Schottland unter 20 Spieler gewesen. Er meinte, Leinster, schaut euch das Spiel an, beide Spiele, alle wissen genau, was sie zu tun haben. Alle wissen genau ihre Rolle im Angriff und Verteidigung und führen die super aus. Und so ist Rugby. Jeder kennt seine eigene Rolle und macht genau das, was er in der Situation tun muss. Und das ist wirklich unter Druck und körperliche Fitness und so weiter ausschlaggebend. Also das ist der Wahnsinn. Aber ja, Northampton, mal gucken, wie das am 3., 4. Mai da ablaufen wird. Darüber reden wir auch noch. Ja.
Ja. Im anderen Spiel, also quasi Samstag, dann Bordeaux relativ deutlich
Ja.
gewonnen zu Hause gegen Monster, 47-29. Monster hat das Spiel einfach aus der Hand gegeben in den ersten 30 Minuten sozusagen. Also haben wir eigentlich selber den eigenen Fuß ein bisschen abgeschossen, viele Handlingfehler, viele Verteidigungsunsauberkeiten. Die haben so eine Mammutaufgabe dann gehabt in der zweiten Halbzeit. Die haben sich wirklich das gestellt und haben gesagt, okay, wir probieren es halt.
Zwei gelbe
Es
Karten.
scheint, ja, es scheint so, dass Bordeaux, muss man sagen, in dem Spiel gegen Ulster und jetzt gegen Monster, die spielen nicht besonders sauber, aber man hat den Verdacht, dass sie nicht aus dem dritten, vierten Gang rauskommen müssen, beziehungsweise nur dann, wenn die es unbedingt müssen. Also die lassen sozusagen den Gegner so ein bisschen ran, aber dann schieben die da ein bisschen weg mit so einem Versuch aus dem gar nichts. Und mit Penaud und Leuten, also mit Leuten wie Jelly Baby und Penaud und Biabiré, es scheint so, als ob die wirklich aus wirklich komplett stupide Situationen irgendwie Versuche legen können. Also das ist ziemlich unfassbar.
Ja, bin gespannt, wie das dann im Semifinale, ob man das dann immer noch so weiter durchbringen kann. Naja, Manz hat wahrscheinlich sein Bestes gegeben und das, wie man so schön sagt, wie sagt, Ceiling auf Deutsch, also mit den bestehenden Spielern in Frankreich noch bei Stade gewonnen, ja, also La
La
Rochelle in La
Rochelle,
Rochelle gewonnen. Ja, das war's wohl mit der Qualität der Spieler, denke ich mal, oder?
ja. Ich glaube, das ist jetzt eine undankbare Aufgabe in Südfrankreich, also wirklich in La Rochelle, Bordeaux, die sind kaum auseinander, die Städte, wirklich da in Südfrankreich zu gewinnen, 7 Tage später irgendwie so nochmal so hinzugehen. Du hast auch schon gesagt, mit der Mannschaft, die hatten zwar einen Lenkerville zurück, aber das ist halt so nicht wirklich so ein Squad, der bestückt ist mit so Weltstars gerade. Da fehlen wirklich in einige Positionen noch so Leute. Wir haben jetzt so nach und nach gestärkt für nächste Saison, aber da fehlen halt so ein bisschen so große Verpflichtungen. Also wenn man gegenüber wirklich die Top-Top-Mannschaften schaut. Also Munster ist wahrscheinlich so Viertelfinale, ist, glaube ich, mal ungefähr auf dem Level, wo die sind. Also ich glaube, es ist schon unter den Top 8 oder so, das ist schon okay, finde ich, hat für wo die gerade stehen. Die kriegen halt so einen neuen Trainer. Aus Neuseeland quasi für nächste Saison kommt im Juli dort. Und ich glaube, das ist halt gut, dass die dann so einen Cut hat machen mit der früheren Regie quasi durch Roundtree und solches. Ich glaube, die brauchen halt so einen frischen Start. Und ein, zwei Leuten brauchen die. Also wirklich würde ich das Geld nehmen. Jetzt war es heute nochmal veröffentlicht, dass die irischen Nationalspieler, die quasi auf Central Contracts sind, dass die Provinzen mehr dafür bezahlen müssen. Jetzt war es bei 30%. Jetzt wird es auch höchst zu 40%. Das heißt, dass der Idee ist, das quasi ein bisschen wettbewerbsfähiger zu machen. Müssen wir mal sehen, wie es längerfristig ist. Aber Monster in Europa unter den Top 8 finde ich es okay. Ist gerade so, wo die sind.
Ja.
Northampton,
Northampton
Cast.
Castle muss man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Alle Welt spricht momentan, also wahrscheinlich, wenn die Hörer, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, alle Welt spricht über Pollock. Na, Pollock Nummer 7, etwas auf Englisch würde man sagen, cocky, oder? Ist das sie? Hast du gesehen, wie er seine Versuche, die Jubelfeier und wie er eingelaufen ist und alles weitere? Mögen wir
Ja, ich
das?
find es okay. Also das finde es okay, wenn man halt dann dazu liefern kann, und das tut er ja auch. Also
Auf Clubebene, ja.
ja, also auf Nationalebene hat er auch das
Gegen
geliefert
Wales.
für die kurze Zeit. Ja, also werden wir sehen. Wird ja auch gemunkelt als Bolter für Lions. Back row, let's see. Aber Northampton, glaube, sind, also diese 51-6 ist wahrscheinlich so ein bisschen zu doll auseinander, hätte ich gesagt.
Ja.
Die sind vielleicht nicht auf dem Level vom letzten Jahr. Da fehlen halt ein, zwei Leute. Also Courtney Laws und Ludlum sind halt nicht mehr da. Ich glaube, die werden halt so eine andere Aufgabe bekommen gegen Leinster in Dublin mit der Verteidigung. Also Cast relativ unsauber verteidigt und unschlossen verteidigt. Und Northampton ist quasi deren Stärke, ist wirklich diesen Angriffsspiel. Und lass mal sehen, wenn die wieder treffen in 2 Wochen mit Leinster, das hat ein Repeat, also Wiederholung von letztes Jahr. Northampton war damals sehr nervös und hat das
Ja.
Spiel wirklich aus der Hand gegeben, waren aber dann relativ nah dran am Ende. Und müssen wir mal sehen, wie das quasi alles so aussieht. Also es ist wirklich ein sehr starker Angriff gegen eine sehr starke Verteidigung.
Northampton ist gerade mal
Aber
Achter in der Premiership. Fünf Siege, acht Niederlagen, 28 Punkte, recht weit. Playoff-Plätze, Gloucester mit 41. Dazwischen liegen noch drei andere Teams, also puh, ist nicht so die beste Saison. Deswegen, wie du sagst, der Sieg gegen Castres, ja, ein bisschen zu hoch und mal gucken, ob die nicht ein bisschen zu eingebildet werden und denken, oh ja, wir haben jetzt so hoch gewonnen. Zweite Halbzeit, viele Versuche, aber das lag mehr am Unvermögen von Castres als am. Gut, die sind gut, Riesenfan, Dingwall mag ich, guter Mann, aber es wird nicht. Also vielleicht wird es wieder so ein knappes Spiel, vielleicht ist Leinster nervös auch. Mal gucken. Aber das eigentliche Highlight-Spiel, kann man wohl sagen, war am Sonntag. Toulon gegen
Genau. Toulon gegen
unglaublich
Toulouse.
schnell am Anfang.
Am Ende wahrscheinlich einfach Vieira ist halt ganz traurig natürlich, dass er jetzt quasi den Ball nicht ordentlich verarbeiten kann. Und letzten Endes, ja, das sind so Small Margins wieder, was quasi das gesamte Spiel entscheidet, oder? Oder wie siehst du das?
Ja, davor, Toulouse war nervös, Ramos verpasst einige Penalties. Es war der Kampf der Fullbacks mehr oder weniger. Jaminet hat einige verwandelt. Also ich glaube, das Wetter hat auch ein bisschen dazu beigetragen. Es wurde, glaube ich, in der zweiten Halbzeit oder eine Zeit lang hat es geregnet und der Ball wurde glitschiger und glitschiger. Aber wie du sagst, es sind dann diese feinen Margins am Ende, die entscheiden. Es muss eine un man hat die Atmosphäre muss unglaublich gut gewesen sein, was ich bisher gehört habe. Toulon, also wenn Ramos angetreten ist für seine Strafkicks, alle das gesamte Stadion hat gebuht halt. Ne? Also da hast du mit Fairplay und alle halten die Fresse und sind ruhig, ist da nicht viel. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das bringt ein bisschen Feuer rein. Ja, ist ein bisschen schade für Toulon. Also, eigentlich auch eine Top-Mannschaft, aber glaube, auch für den Wettbewerb ist es besser, dass wir vielleicht ein Finale Toulouse-Leinster sehen in Köln. Was jetzt mein Tipp ist und wahrscheinlich auch der Tipp von den meisten anderen.
Toulon ist quasi so ein bisschen nah dran oder näher dran, als sie sonst waren. Ich glaube, die haben einfach so mit in den letzten Jahren so mit ein, zwei Verpflichtungen schon wieder dieses Galacticos-Richtung hat so ein bisschen gezeigt. Die haben ein, zwei Engländer quasi rangeholt, der Neuseeländer quasi Fanganuku. Solches, also mit Germany Fullback und so, also die sind auf jeden Fall im Aufbau. Ich glaube, es fehlt einfach auf dem Level nochmal so ein Jahr Erfahrung. Deshalb, glaube ich, tut es denen gut dieses Jahr. Und das ist halt wirklich super fine margins, wie die da verloren haben. Also ich glaube, es war für einen anderen Tag gewinnen die es quasi das Spiel sonst. Toulouse war wirklich ohne Old Mate Johnny Dupont, also ist halt auf jeden Fall eine andere Mannschaft, muss man echt zugeben. Und die haben einfach nicht diese Kontrolle, die sonst genießen. Müssen wir mal sehen, wie das halt weitergeht. Gegen Bordeaux ist schwierig zu sagen, ne? Also wieder zwei französische Mannschaften treffen aufeinander. Ist ein bisschen schwer zu raten, wie das halt so hingeht. Ich glaube, Toulon ist einfach für nächstes Jahr vielleicht auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, diese Erfahrung, was sie dieses Jahr gemacht haben, das zählt quasi gut für denen. Und ich glaube, nächstes Jahr, abhängig wie ernst die dann Europa dann wieder nehmen, sind die vielleicht einfach besser aufgestellt als jetzt gerade. Und man muss echt zugeben, Toulouse ist auch ohne Dupont eine Top-Top-Mannschaft.
Toulon wäre gut für europäisches Rugby und auch für französisches Rugby. Die Liga wird dann spannender in Frankreich. Es wird mehr Fernsehgelder geben. Wie das sich dann auf andere Dings auswirkt, ist jetzt erstmal egal, aber alle reden momentan davon, mehr oder weniger große Krise in Wales. England ist auch nicht optimal aufgestellt, was Geld angeht. Australien hat sich wahrscheinlich ein bisschen gesund gestoßen, aber Frankreich ist für mich das Beispiel, wie Club Rugby gerade Südfrankreich, wie das am Leben gehalten werden kann, wie Geld generiert werden kann, wie Einnahmen generiert werden können. Deswegen hoffe ich, dass da mehr als zwei kompetitive Mannschaften sind, sowohl in der Liga als dann auch für Europa. Challenge Cup.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, Ergebnisse. Connacht gegen Racing. Racing ab der 12. Minute nur noch mit 14 Leuten gespielt. An Nummer 10 Lancaster gespielt. Farrell in der 47. eingewechselt. Sein Vater war, glaube ich, auch da, soweit ich das gesehen habe, um vielleicht ein Auge drauf zu werfen, ob der gute Sohn Owen noch zur Lions-Tour mitkommen kann, ob man Gründe finden kann. Auf jeden Fall hat Connacht das Spiel mit 3 Punkten verloren. 28-24 zur Halbzeit vorne gelegen. Sehr bitter. Einige Kommentatoren haben gesagt, typisches Connacht-Spiel. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Auch die Highlight, Instant Highlights. Ich empfehle YouTube. Gibt es Extended Highlights auch vom European Champions Cup. Genau. Die anderen Spiele sind auch knapp her ausgegangen, aber geschaut habe ich es jetzt auch nicht.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Frauen, also das Six Nations der Frauen. Frankreich gewinnt relativ deutlich gegen Wales. Auf jeden Fall natürlich starker Favorit. Irland hat es knapp gehalten, vor einer Halbzeit zumindest. 5-7 ging es halt rein in der zweiten Halbzeit. hat England auf jeden Fall relativ deutlich aufgedreht. Und Sonntag, wahrscheinlich das knappeste Spiel auf jeden Fall. 25-17 gewinnt Italien in Schottland. Relativ spannend auch. Da habe ich auch natürlich ein Fantasy-Rugby-Team. Weiß nicht, ob du das auch verfolgst. Wahrscheinlich nicht. Hast du verpasst.
Habe ich verpasst, hättest du mir mal sagen sollen. Am
Sorry.
Anfang.
My bad.
Nicht in der dritten oder vierten Runde.
Ach so, hätte bei deinen zusammenzählenden Punkte sowieso nichts gewirkt. Also, so wie der. Nee, mehr. Was gibt's sonst? Genau, du hast schon gesagt, die Paarung, also Bordeaux und Toulouse und Leinster Northampton für Champions Cup. Was gibt's sonst? Wir hatten so eine Frage aus der Community an uns, weil wir letztens über Club Rugby in Ulster gesprochen haben. Willst du mal vorlesen? Soll ich vorlesen? Oder wollen wir
Ich habe
jetzt
es
so ein
gerade nicht
bisschen Fazit geben?
offen.
Also,
Mach mal kurz die
Frage kam
Zusammenfassung.
so ein bisschen, ja genau, zusammenfragt ist die Frage so ein bisschen Thema Ulster und wo hat quasi in kleineren Bundesländer oder vergleichbare Bundesländer aufgeteilt ist in sechs, die zu Nordirland gehören und drei, die zu den Republic gehören, wie da quasi auch grundsätzlich Rugby vielleicht gesehen wird. Das ist quasi eine Frage, diese Aufteilung mit ja, katholisch-protestantisch Aufteilung, wie man das halt quasi sieht. Genau, also ich kann halt nicht so sagen, also die Frage bezieht sich von Alex drauf, ob man vielleicht in Ulster doch irgendwie in anderen Provinz als Fan unterstützt, supportet. Glaube ich eher nicht. Also man unterstützt schon den Provinz, wo man herkommt. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich halt grundsätzlich aller Provinzen gut finde. Gerade ist es einfach eine schwierige Zeit für Ulster. Die Fans davon kriegen halt gerade ein bisschen Stress, weil die halt einfach nicht die hohe Erwartung erreichen, die Fans wahrscheinlich so haben. An sich zum Beispiel, wo ich herkomme, also in Donegal, ist Rugby einfach nicht so groß. Das liegt aber auch teilweise an, dass andere Sportarten einfach viel größer sind. Gaelic Football zum Beispiel, das hat der Sportart schlechthin und dann gibt es halt Fußball, also Soccer. Was also danach gibt es natürlich in Letterkenny, wo ich herkomme, auch einen Verein. Aber dann hat man die meisten anderen Vereine, die dann in Irland sind, also Omagh oder Derry zum Beispiel, die Vereine. Und es ist halt grundsätzlich wahrscheinlich so, irgendwann war es halt eher so die Zeit, dass es ein bisschen tabu war oder verpönt war, vielleicht ein englisches, in Anführungszeichen, Sportart auszuüben oder zu spielen in Irland in dem Sinne. Und das war vielleicht irgendwie ein bisschen grenzwertig in Nordirland oder im Norden von Irland grundsätzlich. Aber genau, ich glaube halt nicht, dass das halt irgendwie so mit irgendwelcher republikanischer oder solche Trennung zu geben ist. Und jetzt ist es halt einfach so oder so, dass seit spätestens Anfang der 2000 dass Rugby einfach so ein Sportart ist, der extrem Wachstum hat hingelegt hat in Irland. Zum einen, weil es halt ein professioneller Sportart ist, im Vergleich zum Beispiel zu Rugby, zum Gaelic Football und Hurling, die hier quasi Amateur sind, bietet sich Möglichkeiten, quasi auf eine Karriere halt hinzuarbeiten. Und deshalb wird es auch, ja, wird der Reach oder wirklich die Reichweite davon tatsächlich erweitert. Grundsätzlich würde ich halt sagen, also müssen wir wahrscheinlich so ein Pod aufmachen für ein komplett anderes Thema, aber grundsätzlich ist einfach das Thema, warum quasi also auf jeden Fall Leinster einer stärkeren ja, Zufuhr an Fans und an Stimmung da ist, ist halt tatsächlich diese Themen so Privatschulen. Das kennt man auch in England natürlich, dass Rugby quasi den Ursprung hat, der hat, auch teilweise auch in Deutschland. Und das gibt es halt zum Beispiel in Ulster weniger, gibt es auch natürlich, aber weniger. Und in Leinster zum Beispiel in Dublin gibt es zum einen, wo die meisten Leute wohnen und zum anderen, wo es ganz viele Privatschulen gibt, die dann auch Rugby als quasi Hauptsportart haben. Und das heißt, dass diese ja, Fließband, an dem die Schulen quasi arbeiten, man muss sich ein bisschen vorstellen, in Dublin quasi, wenn du zur Schule gehst, in den Privatschulen, haben die quasi Jugendliche, die auf einem quasi vergleichbar semi-professionellen Level Rugby spielen in der Schule, letzten Endes. Das
Was ist
heißt,
der
dass wenn
eine
die
Name, der immer wieder fällt? Oder die zwei, ein, zwei, drei Top-Schools?
also St. Michael's ist halt so ein Top-Producer, Black Rock natürlich ist auch ein
BlackRock.
super Belvedere zum Beispiel auch, also, aber das sind halt quasi die Schulen und letzten Endes ist es halt so, dass die Leute, die dann erfolgreich sind in diesen Schools Cups und solches, haben den Weg in die professioneller Mannschaften oder in dieser Academies nicht so weit, weil die schon auf einem relativen professionellen Level spielen. Und die Coaches, die da sind, werden halt bezahlt von den Schulen, die so Privatschulen sind. Dann können ja halt Leuten halt ranholen aus Frankreich, aus Neuseeland und so weiter. Also, vielleicht um das zusammenzufassen, ich glaube, A, man supportet schon die Mannschaft, wo man herkommt, also gibt vier Provinzen in Irland. Und B, glaube schon, dass irgendwo in den Wurzeln war es halt so ein Thema im Nordirland oder im Norden von Irland, dieses Thema quasi protestantische oder englische Sportart. Das gibt es aber meines Erachtens halt nicht mehr, so dieses Schema. Und warum Ulster gerade nicht so top spielt, ist einfach wirklich diese Zufuhr an Leute oder an Talente gibt es einfach nicht. Wie zum Beispiel in Leinster. Also jeder Jahrgang in
Ah,
Leinster
Leinster
Schulen.
ist halt die Hauptstadt, ne? Hat automatisch mehr Leute, es gibt mehr Business, es gibt reiche Leute, die diese Schulen verlassen haben, die wiederum die Schule sponsern, die holen gute Trainer, gute SNC-Coaches ran. Der Australier, der gerade gesucht wird, weil er in Narbonne oder Carcassonne, glaube ich, Geld veruntreut haben soll, der war, glaube ich,
Rocky
sogar
also,
auch zum Beispiel Coach irgendwo in Irland oder so. Das heißt, es gibt
genau.
irgendwelche Ex-Wallabies, Ex-Neuseeländer, die auf einem hohen Niveau gespielt haben und da jetzt als Coaches ein ganz okayes Jahressalär wahrscheinlich mitnehmen, ne?
Ja. Also es gibt auf jeden Fall größeren Einflüssen und aber wie gesagt, dieses Fließband an junge Talente, die durchkommt, das gibt es einfach in Dublin oder im Leinster am stärksten. Und in anderen Provinzen ist einfach schwächer und Connacht zum Beispiel weniger und Ulster auch weniger. Und daher ist dann so ein bisschen diese Problematik. Am Ende sehen wir quasi, wie viele Leute für die Nationalmannschaft spielen. Aber die Wurzeln sind quasi so ein bisschen woanders. Ne? Also die Leute, die quasi in der Nationalmannschaft spielen, also außerhalb von Leinster, die für Central Contacts quasi sind, ist halt Mark Hansen, Bondi Aki und Tyke Byrne. Und Tyke Byrne kam eigentlich tatsächlich durch die Leinster Schule und Academy, wurde halt quasi ausgemustert in Scarlets und dann kam
Ah,
zurück nach
okay.
Irland. Also eigentlich gibt es halt nur Leute, die entweder durch die Leinster System oder für Leinster spielen, die gerade in der Nationalmannschaft sind. Und außer die zwei Ausnahmen von Aki und Old Mate Hansen. There you go. Lange Antwort zu einer kurzen Frage.
Danke, Donald. Deswegen gibt es ja den Podcast. Super Rugby fand noch statt. Generell, die Tabelle ist so, wie man es jetzt erwartet. Crusaders haben zur alter Form zurückgefunden. Chiefs sind an zwei, Brumbies an drei. Bisschen enttäuschend sind wahrscheinlich die Hurricanes. Wer ganz unten steht, Fiji Ndrua und Moana Pacifica. Moana Pacifica hat ein, zwei Überraschungssiege gelandet, aber haben immer nur noch drei Siege in total. Und selbst die Playoffs, naja, obwohl die Playoffs, die Top 8, glaube ich, oder die Top 6, könnte man noch erreichen. Aber ja, es sieht so ein bisschen aus wie same, same. Also, wie alles immer geblieben ist. Die Überraschungssieg war New South Wales Waratahs haben tatsächlich zu Hause gegen Chiefs gewonnen. Damien McKenzie hatte einen absoluten Horror-Schocker-Spieltag. Soweit ich das gesehen habe. Das war ein bisschen enttäuschend. Das wird aber eher eine Eintagsfliege gewesen sein. Waratahs sind auf dem fünften Platz. Naja, ist also ein bisschen die Frage, wie viele Heimspiele hatten die und wer muss davon noch in Neuseeland antreten? Mich würde es überraschen, wenn am Ende der Saison nicht Crusaders oder nicht Chiefs die Super Rugby Pacific 2025 Competition gewinnen würden. Weiß auch nicht, es wird immer uninteressanter von. Also, wir reden immer weniger drüber. Rebels gibt es nicht mehr. Weiß ich nicht. Wie? Oder? Also, hast du dich
Die
jemals.
Aufmerksamkeit ist einfach nicht dort, zum einen, und indem die südafrikanische Mannschaft so ein bisschen ausgestiegen sind und Themen nach Geld und solches, die Distanzen sind einfach schwierig dort. Und dann Wettbewerbsfähigkeit. Also man muss auch so sagen, hier Mark Talea hat auch gesagt, dass er jetzt nach Japan geht zum Beispiel. Der Outflow von Talenten, die Richtung Japan gehen, ist auch jetzt gestiegen in den letzten Jahren. Und das macht die Wettbewerbsfähigkeit dort in Neuseeland zum Beispiel schwieriger. Und ich glaube, hat dort in Neuseeland und Australien, das kannten wir auch von damals schon, Thema Fernsehrechte, also wie die verkauft werden, wer das schauen kann, ob es ein Free TV ist und solches. Allein schon, als wir da waren in Australien 2015, müsstest du in die Kneipe gehen, um das zu schauen, und das haben nicht viele Leute gemacht. Also Eyes on Rugby ist quasi relativ low, würde ich halt sagen. Das ist wahrscheinlich so grundsätzlich so ein Thema dort.
Ja, genau. Das stimmt vollkommen. Ich bin gespannt. Also Rico Ioane, Center, Starter für die Blues. Mark Telea, Wing, Start, also startet auf Wing normalerweise, geht nach Japan. Es sind halt zwei Leute, die dir fehlen, für die Vermarktung deiner Liga und für die eigenen Fans in Auckland. Auckland hat 1 Million Menschen wohnen da, 3 Millionen im Rest. Man braucht eine starke Blues-Mannschaft, damit man auch nicht in Auckland noch mehr an Gewicht, noch mehr an Reputation gegenüber den Warriors in Rugby League verliert. Und ich glaube, Neuseeland Rugby Union wird das nicht schmecken, dass Ioane darüber gehen will, aber die werden keine andere Wahl gehabt haben. Der wird halt gesagt haben, naja, entweder ich gehe dahin und ihr erlaubt mir diesen Sabbatical oder ich bin halt auch in Japan. Und nachdem man schon Richie Mwanga verloren hat, mehr oder weniger, und der da wahrscheinlich 1 Million pro Jahr bekommt und Neuseeland Rugby da überhaupt nicht mithalten kann, wird dem ein bisschen der Arsch auf Grundeis gehen. Ist meine Meinung. Ich kriege auch von Japan Rugby überhaupt nichts mit. Keine Ahnung, es gibt wenig englische Kanäle, wenig englische Infos, was eigentlich schade ist. In Frankreich fast das Gleiche. Also vielleicht gibt es ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt keine Zeit, noch alles von Französisch oder Japanisch auf Deutsch oder Englisch zu übersetzen. Und ich würde halt gerne mundgerechte Schnipsel eines Spieltags-Highlights irgendwie haben, die irgendwie reingespült werden in meine Timeline, ohne dass ich dafür viel Aufwand betreiben muss. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben ja noch Rugby Deutschland auf der Liste, aber wir müssen noch weiter. Da gibt es auch noch skurrile Dinge, die passiert sind. Müssen wir wann anders
Ja,
besprechen.
was gibt's?
Combined Australian New Zealand 15 gegen British and Irish Lions müssen wir auch noch aussuchen. Unsere Teams können uns auch unsere Hörer und Hörerinnen wissen lassen. Es gibt ja dieses Australian New Zealand Combined Team, was gegen die British and Irish Lions antreten wird. Da könnte man mal überlegen, welche sind die besten 15 australischen, neuseeländischen Spieler, die man dafür einsetzen will oder herholen wollte, wenn die alle verfügbar wären. Gut. Finito.
Wie gesagt, sonst noch Themen aus der Rugby-Welt?
Nichts, was wir jetzt hier. Jetzt Wochenende, URC wird, glaube ich, gespielt. Es ist Ostern, die nichts. Keine Familiensachen geplant haben, schaut Rugby.
So, da sind wir für heute schon durch. Genau, vielen Dank für die Fragen nochmal, die hier reingekommen sind. Und genau, wir wünschen euch viel Spaß jetzt. Natürlich geht es am Wochenende gleich wieder in den lokalen Ligen beziehungsweise. Und genau, freuen uns wieder dann auch so, hoffentlich nächste Woche einen kleinen Recap zu machen. Also, bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.